Atemweg.
Spezial. Anlässlich des Kongress der European Respiratory Society 2025 in Amsterdam. Gut, ihr lookt. So oder zumindest so ähnlich sagt man in Holland, wenn etwas gut gelungen ist. Und nach dem, was ich vom diesjährigen Kongress der European Respiratory Society in Amsterdam so mitbekommen habe, ist dieser gut gelungen. Sehr gut sogar. Und damit herzlich willkommen zu diesem Atemweg-Spezial rund um den ERS 2025. Wir vom Atemweg-Team waren mit dem Mikro vor Ort und haben vier ExpertInnen nach deren Highlights und den in ihren Augen wichtigsten Dingen, die eine Rolle für die Versorgung in Deutschland spielen werden, gefragt. Los geht's mit Professor Klaus F. Rabe, Chefarzt der Lungenklinik Groß-Hansdorf. Er zeigt auf, dass die COPD als immer komplexere Erkrankung wahrgenommen wird und dies natürlich auch Auswirkungen auf die Versorgung hat.
ERS in Amsterdam ist eigentlich immer nahezu eine Garantie dafür, dass viele Leute kommen, weil es einfach eine wunderschöne Stadt ist. Wir haben einfach Glück, schönes Wetter, alles gut, prima. Zur COPD ist natürlich in so einem laufenden Kongress gar nicht so abschließend gut zu beurteilen, was denn jetzt eigentlich Highlights sind. Aber sagen wir mal, es gibt zwei Dinge, die ich schon wichtig finde. Das eine ist, es hat was mit Management zu tun, der COPD, dass man zwei Dinge sieht, die in den nächsten Jahren relevant werden. Erstens die Erkenntnis, dass diese Erkrankung halt doch für uns Lungenärzte nur ein kleines Spektrum dessen abbildet, was relevant ist, dass wir lernen müssen, dass COPD eben nicht die Hauptdiagnose mit Nebendiagnosen oder Komorbiditäten ist, sondern dass wir einen multimorbiden Patienten vor uns haben, der ganz viele Bedürfnisse hat und alles, was man tut, in der älter werdenden Bevölkerung mit der Frage sozusagen kardiovaskuläre Symptome, metabolische Erkrankung und Lungenerkrankung, das Multimorbidität ist ein Thema, was uns begleitet. Und das Zweite in dem Rahmen der Versorgung ist, glaube ich, schon, wie wir den Mangel an Menschen, die unsere zunehmende Anzahl älter werdender COPD-Patienten versorgen, wie wir dem begegnen. Und da gibt es ganz viel Interessantes an, von KI-Algorithmen mal angefangen für die Frage der Diagnostik, die Frage der Einschätzung eines Patienten, aber eben auch Versorgungssysteme, die smart werden, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man mit weniger Menschen dennoch menschengerecht Leute betreuen kann, dass die Möglichkeit haben, mit Wearables, mit digitaler Medizin, mit Videosprechstunden tatsächlich versorgt zu werden. Das sind Entwicklungen, die halten wir nicht auf, wollen wir auch gar nicht, die sind auch notwendig, aber das sind so Dinge, die in die Versorgung gehen, die ich wichtig finde. Und ich glaube, das zweite große Thema ist nicht nur deshalb, weil es mich persönlich mein Leben lang interessiert, sind Therapieformen und die Frage, wie man letztendlich diese Erkrankung in der Breite und relevant betreibt, verbessert. Und das große Thema Biologics spielt hier in dem Fall eine große Rolle. Und man muss sagen, im Vergleich zu unseren konventionellen Therapieformen, Inhalationstherapien, ob nun Mono, Dual, Triple, wie auch immer, man ja das Gefühl gehabt hat, dass diese Biologics die Welt schnell verändern werden. Da würde ich sagen, hold your breath. Wir sehen halt doch eine ganze Menge auch negative Studiendaten, dass nicht jeder Patient, den man als COPD einschätzt, von allen Biologics einfach mal so profitiert. Und das ist, glaube ich, auch ein Highlight für mich auf diesem Kongress, dass ich selten so viel große Studien, mit vielen Menschen gesehen habe, wo man sagen kann, ja, okay, ob es das jetzt nun sein wird in den nächsten 2-3 Jahren, weiß ich noch nicht. Also das finde ich, sagen wir mal, die Dinge, die mich persönlich Substanzen selber betreffen und mich beschäftigen, die Frage der Versorgung, Multimorbidität und digitale Tools in der Versorgung von vielen älteren Patienten, das ist, glaube ich, etwas, was als übergeordnetes Thema hier eine große Rolle spielt. Ist total breit, ganz viele Menschen hier. Sicherlich gibt es auch andere Dinge. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, diese beiden Dinge würde ich erstmal rausgreifen wollen.
Im Weiteren erläutert Professor Rabe, welche Erkenntnisse dieses ERS in seinen Augen für die Pneumologie in Deutschland relevant sind.
Naja, ich glaube, diese Versorgungsmodelle für chronische Erkrankungen sind schon relevant. Ich glaube tatsächlich, jeder, der sich in diesem Feld bewegt, weiß, dass wir zu wenig Pflegende haben. Wir haben zu wenig auch ärztliches Personal. In der Pneumologie sind wir ja doch eine große Gruppe von Ärzten, die einen demografischen Wandel gerade mit begleiten. Also Lungenerkrankungen sind häufig Erkrankungen, die mit dem höheren Lebensalter häufiger werden. Das ist ein Risikofaktor für den Lungenkrebs, das Alter. Ich meine, das muss man einfach mal so sagen. Risikofaktoren gibt es da schon zu, aber ist schon klar. Chronische obstruktive Lungenerkrankungen treten einfach auf, tatsächlich in relevanter Form und Weise im 5., 6. Lebensjahrzehnt. Interstitielle Lungenerkrankung ist eine Erkrankung des 6. Lebensjahrzehnts. Also wir sehen halt doch eine ganze Entwicklung des demografischen Wandels. Und ich glaube, dass eine der wesentlichen Formen sein wird, wer versorgt wie in der Zukunft unsere Patienten. Und da müssen wir einfach smarter sein, als wir es zurzeit sind. Man muss andere Modelle denken können, man muss dort sehr innovativ sein. Und technologische Entwicklungen sind in den nächsten Jahren nicht mehr wegzudenken. Es gibt jetzt erste Daten zu chronischen Lungenerkrankungen, dass man Leute halt remote, digital überprüfen kann. Dass wir dennoch menschlich und patientenzugewandt das tun können, aber Alexa ist doch etwas, was letztendlich für einen Erkrankten eine große Rolle spielen kann. Und ich glaube, das hat einen wesentlichen Einfluss. Und das Zweite ist, ich glaube, mit technischen Entwicklungen und neuen Substanzklassen sind wir in Deutschland natürlich mitten in einer Krankenhausreform, wo es spezialisierte Zentren mehr geben soll für viele Erkrankungsformen. Und das macht für die Lunge natürlich auch nicht Halt. Und da muss man eben genau schauen, in diesem Konzentrationsprozess, welche Versorgungsformen personalschonend, hätte ich beinahe gesagt, man damit hinkriegt. Und ich glaube, das hat in den nächsten Jahren auch ganz viele Dinge, die hier diskutiert werden, einen, was hier so schön Major Impact heißt, dass wir das haben, ja.
Für Privatdozent Christian Gessner, niedergelassen in pneumologischer Praxis in Leipzig, war der ERS nicht minder spannend.
Als herausragendes Highlight würde ich natürlich als erstes erwähnen möchten, dass ich die Möglichkeit und die Chance hatte, hier zum ERS unsere gemeinsamen Daten zu unserer nicht-interventionellen Studie Trimaxim heißt, darstellen zu können mit den ersten Ergebnissen, mit im Endeffekt den Daten hinsichtlich der klinischen Besserung, hinsichtlich des Ansprechens, hinsichtlich der Verbesserung der Lungenfunktion, der Adhärenz und auch der Verbesserung im Rahmen der Asthma-Remission. Und an der Stelle würde ich vielleicht gleich zum zweiten Highlight für mich gehen wollen. Und zwar finde ich sehr spannend und sehr wichtig und interessant, dass das Thema Asthma-Remission doch eine relativ zentrale und wichtige Rolle auf diesem Kongress einnimmt, dass das sicher aus verschiedenen Seiten betrachtet wird. Was ich aber auch sehr gut finde, dass wir Asthma-Remission halt nicht nur allein als einen Faktor von, sagen wir, Biologika definieren, sondern dass wir es im Endeffekt auch bei unseren Patienten, vor allem mit der Triple-Therapie, wie wir dargestellt haben, hier eine zentrale Rolle spielt. Den größten Einfluss auf die Entwicklung der Pneumologie hat aus meiner Sicht, wenn man auf die Themen Asthma und COPD schaut, zurzeit die Diskussion um die Biologika. Hier muss man sicher sagen, dass für das Asthma wir eine Vielzahl von Möglichkeiten haben in der Therapie, wo sicher die Vielfalt größer wird und sicher eine Optimierung im Sinne der richtigen Therapie für den richtigen Patienten immer mehr in den Fokus tritt. Was aus meiner Sicht ebenfalls ganz spannend ist, das Thema COPD, wo sicher der Stellenwert der Therapie mit Biologika gerade dabei ist, evaluiert zu werden, wo wir schauen müssen, wir haben ja schon eine Zulassung, eine zweite Zulassung für eine Substanz ist eingereicht, aber wo geht da die Reise hin? Was sind das für Mechanismen? Was verstehen wir unter TH2-Inflammation bei COPD? Welche Marker sind da wirklich geeignet, beziehungsweise welche Substanzen haben welches Potenzial? Und ich denke, da haben wir viele Diskussionen, auch sehr konträr, auch viele Argumente gegen im Endeffekt Biologika, wobei wir sich auch nicht vergessen dürfen, dass die TH2-Inflammation auch nur einen kleineren Part der Gesamtpathogenese beim Asthma darnimmt. Und da denke ich, dass diese Entwicklung sicher langfristig doch noch die Pneumologie sehr bewegen wird.
Beim ERS in Amsterdam spielen natürlich nicht nur häufige Erkrankungen wie Asthma und COPD eine Rolle. Doktorin Julia Welscher, Oberärztin an der Ruhrland-Klinik in Essen, zeigt, dass auch seltene Lungenerkrankungen viel Raum auf dem diesjährigen Kongress einnahmen.
Der ERS dieses Jahr in Amsterdam war sehr geprägt von den seltenen Lungenerkrankungen und gerade für die interstitiellen Lungenerkrankungen. Und wenn man eigentlich drei Begriffe festhalten möchte, ist, es war interessant für uns Pneumologen im Bereich der Forschung, aber auch für praxisrelevante Neuerungen und auch neue Leitlinien. Die Leitlinien, wir haben das erste Mal, dass die Rheumatologen zusammen mit den Pneumologen eine ERS und EULA-Guideline veröffentlicht haben. Man muss dazu sagen, dass diese Leitlinie insgesamt 5 Jahre Arbeit gebracht hat, aber das Ergebnis lässt sich sehen. Was wurde gemacht? Verschiedene Fragen zu dem Thema der rheumatologischen Patienten mit interstitiellen Lungenerkrankungen wurden beantwortet. Zusammenfassend: Die Bildgebung mittels HRCT sollte bei der Diagnose, zum Beispiel der systemischen Sklerose, gestellt werden, aber auch bei der Myositis und bei der rheumatoiden Arthritis ILD oder bei Sjögren-Patienten, auch wenn die Grunderkrankung erstmal nur da ist, sollte es je nach Risiko evaluiert werden. Aber auch die Kombinationstherapie wurde erwähnt, denn wir dürfen ja Nintedanib bei Patienten mit einer progranulopulmonalen Fibrose verordnen oder auch als Erstzulassung bei der systemischen Sklerose. Natürlich sind Leitlinien immer etwas, wo man schauen muss, wie ist die Evidenz. Wir haben eine geringe Sicherheit und was man festhalten muss, das sind keine starren Vorschriften. Als zweites ganz kurz nur die aktualisierte Klassifikation der ILD. Hier ist sicherlich viel Diskussionsbedarf noch. Man hat geschaut, wie ist es von der Pathologie und von der Radiologie. Es wird viele erfreuen, wir werden zusätzliche Abkürzungen haben, es wird sich noch ändern. Da wird es viel Diskussion geben, aber wir werden neue Abkürzungen haben. Das typische Muster bei der EAA wird es nicht mehr geben, genauso nicht mehr die AIP und auch die DIP. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
Was Doktorin Welscher im Hinblick auf Therapie, medikamentös, aber auch nicht medikamentös, aus Amsterdam mitnimmt, das hören Sie jetzt.
Wir warten ja immer schon seit Jahren auf vielleicht den Gamechanger für unsere Patienten mit der idiopathisch pulmonalen Fibrose, aber auch unsere Patienten, die den Progress haben mit der interstitiellen Lungenerkrankung, weil wir wissen, auch diese Patienten haben ein deutlich erhöhtes Mortalitätsrisiko. Nerandomilast, ein oraler PDE4B-Inhibitor, wurde in der Fibonacci-Studie sowohl für die IPF-Patienten auch für die progranulopulmonalen Fibrose-ILD-Patienten untersucht. In beiden Studien, Phase 3, jetzt veröffentlicht mit den gepoolten Daten und über 76 Wochen, hat den primären Endpunkt erreicht. Das heißt, es wurde gezeigt, dass die Reduktion der forcierten Vitalkapazität reduziert werden kann. Aber die sekundären Endpunkte wie die Mortalität oder die akute Exazerbation, das, was uns ja immer vor allem interessiert, wurde nicht signifikant erreicht. Man hat nur gesehen, dass es einen Trend gibt, dass die Mortalität zum Beispiel um 59% reduziert werden kann. Aber gerade bei unseren Patienten, die unter Nintedanib stehen, wissen wir, die Nebenwirkungen sind ein Thema. Aber auch hier hat man gesehen, dass bei den Patienten mit der neuen Therapie das Therapieunterbrechen nicht erhöht war, ob sie jetzt Placebo oder die Therapie bekommen haben. Zweites Medikament, was natürlich sehr relevant ist und was vielleicht manchmal vergessen wird, sind unsere Sarkoidose-Patienten, denn wir behandeln die Patienten mit Cortison. Es wurde geschaut, was ist denn mit MTX und Cortison als First-Line-Therapie. Man hat gesehen, dass bei beiden Therapieformen die forcierte Vitalkapazität ansteigen kann über 24 Wochen. Die Nebenwirkungen waren unterschiedlich. Cortison, Gewichtszunahme, Schlafstörungen und auch metabolische Effekte. Und beim Methotrexat, so wie wir es wissen, Übelkeit, Leberveränderung oder Leberwertveränderung und auch hämatologische Veränderungen im Blutbild. Bei der Studie muss man zusammenfassen, 24 Wochen ist kurz. Wir brauchen die Langzeitdaten und nicht jede Sarkoidose-Manifestation, also in anderen Organen, wurde untersucht. Die dritte Studie ist sicherlich auch für die Sarkoidose relevant, und zwar hat dann geschaut, wie ist denn es, wenn man schaut, als primären Endpunkt die Cortisonreduktion wirklich über 48 Wochen zu untersuchen. Die Studie war negativ. Was hat man gemacht? Man hat ein neues Medikament, ein NRP2-Rezeptor, der an den Rezeptor bindet, untersucht und hat geschaut, können wir, wenn wir die Cortisonreduktion erzwingen, können wir einen Unterschied sehen im primären Endpunkt? Also wie ist die Reduktion der Corticosteroid-Therapie möglich? Aber diese Phase-3-Studie war negativ. Das Letzte, und daran sehen Sie auch schon, dass ich so viele Studien hier anbringen kann, ist das inhalative Treprostinil. In einer Studie jetzt untersucht, wir wissen ja schon die Daten von der INCREASE-Studie, in den USA ist es zugelassen. Was haben wir damals gesehen? Der primäre Endpunkt, der 6-Minuten-G-Test wurde erreicht, weniger Exazerbation. Allerdings nach 52 Wochen waren die Daten nicht mehr so, wie wir es gerne gehabt hätten oder wie wir es erwartet hätten. Die neue TETON-2-Studie hat gezeigt, dass es möglicherweise protektive Effekte gibt auf das Lungengewebe. Und die Frage war, können wir eventuell Exazerbationen reduzieren? Was wurde aber gezeigt? Die FVC konnte sich verbessern, der primäre Endpunkt war erreicht und aber auch die sekundären Endpunkte wurden erreicht, wie zum Beispiel eine klinische Verschlechterung konnte reduziert werden. Die KI, die künstliche Intelligenz, ist natürlich etwas, auch die hat mittlerweile jetzt den ILD-Bereich zum Glück erreicht und wir arbeiten mit ihr. Es wurde eine Studie vorgestellt und zwar zum Thema ILANG. Und man hat geschaut, wie ist denn die KI als gestützte CT-Biomarker-Version, können wir möglicherweise eine Progression früher bei unseren Patienten erkennen und dort konnte gezeigt werden, dass wir möglicherweise um die 20 bis 21 Monate früher schon eine ILD mit einem Progress diagnostizieren.
Und schließlich schaut auch Julia Welscher auf das, was nach diesem ERS konkret für die Versorgung in Deutschland in ihren Augen eine Rolle spielt.
Ich glaube, die Schwierigkeit ist für uns immer, oder da müssen wir auch uns zusammensetzen, wie setzen wir jetzt diese ganzen Daten, die wir hier präsentiert bekommen haben oder selbst präsentiert haben, in den klinischen Alltag um? Wie können wir unser Management mit den Patienten optimieren? Wie können wir aber auch für unsere Patienten selbst besser ihnen die Erkrankung erklären, dass sie sich gut aufgeklärt fühlen, mit möglichen Nebenwirkungen umgehen und sich gut betreut fühlen? Wie setzen wir die neuen Therapien in den klinischen Alltag ein, wenn sie zugelassen werden? Womit starten wir? Was nehmen wir möglicherweise mit dazu? Und wie können wir auch die künstliche Intelligenz so nutzen, dass sie uns und auch unsere Patienten nicht gefährdet.
Mit Professor Gernot Rohde, der im April 2025 die Nachfolge von Professor Klaus Vogelmeier als Direktor der Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin am Universitätsklinikum Marburg-Gießen angetreten hat, schauen wir auf häufige Lungenerkrankungen. Er zeigt seine Highlights und das, was aus seiner Sicht relevant vom Kongress in die deutsche Versorgung ausstrahlt. Mit seiner Expertise sind wir dann auch am Ende dieser Ausgabe und ich sage schon mal Tschüss und danke fürs Reinhören. Erlaube mir aber noch den Hinweis, wenn Sie Themen haben, die wir hier bei Atemweg behandeln sollen, dann schreiben Sie uns podcast.de@kesi.com. So, jetzt aber für Sie, Professor Gernot Rohde.
Bei häufigen Lungenerkrankungen denke ich natürlich vor allen Dingen an chronische Atemwegserkrankungen und da hat sich wahnsinnig viel getan. Ich glaube, den größten Fortschritt haben wir eigentlich gemacht im Bereich der Bronchiektasen aktuell, wo wir ja jetzt schon während des Jahres die erste Publikation eines First-in-Class-Medikaments gesehen haben, was jetzt hier noch in vielen weiteren Analysen präsentiert wurde. Hier geht es um die Inhibition letztendlich der neutrophilen Elastase bei Bronchiektasen durch einen wirklich spannenden Mechanismus. Es gibt da inzwischen ja drei Kandidaten, die jetzt alle auch auf den Markt kommen werden und wir sind froh, dass wir erstmalig eine Therapie haben, die die neutrophile Inflammation in den Atemwegen als Fokus hat und da auch zu klinisch relevanten Verbesserungen führt. Was wir viel diskutiert haben auf dem Kongress ist allerdings der Stellenwert dieser Therapie im Gesamtmanagement. Also wann werden wir das einsetzen? Wie ist das mit anderen Therapien, die wir machen? Ersetzt es andere Therapien? Wird es on top gemacht? Sollte man es früh im Verlauf schon einsetzen, um überhaupt eine Verschlechterung zu verhindern? Oder muss man erst abwarten, bis Hier wird immer wieder das Bild des brennenden Hauses genannt, das Haus wirklich brennt, um dann es zu löschen. Das sind viele Fragen, die wir hier diskutiert haben und wo ich glaube, dass wir noch sehr viel Real-World-Evidence am Ende brauchen, um das einschätzen zu können. Und das war aus meiner Sicht auch ein ganz großes Thema hier auf dem Kongress. Wir sehen immer wieder natürlich die Zulassungsstudien, die in einer ganz spezifischen Population einmal den Effekt klinisch überprüfen, was auch wichtig ist und richtig ist. Aber wir wissen natürlich alle, dass Medikamente hinterher teilweise ja ganz anders eingesetzt werden. Und so diese Bedeutung der Real-World-Evidence, die ist hier an allen Ecken und Enden spürbar, gerade auch im Bereich der häufigen Lungenerkrankung und der chronischen Lungenerkrankung und vor allen Dingen der chronischen Atemwegserkrankung. Ich glaube, wir haben in Deutschland schon ein Thema mit der Diskrepanz zwischen Studienergebnissen, Leitlinien, GBA-Beschlüssen und Versorgungsrealität. Und insofern, ja, was wir den größten Einfluss haben. Also wir haben natürlich wichtige Fortschritte gesehen. Was mich persönlich sehr beeindruckt, ist die Erkenntnis, dass Atemwegsviren, die wir eigentlich schon lange kennen, wo wir aber jetzt neue Evidenz haben, doch einen großen Einfluss haben, wie zum Beispiel das respiratorische Syncytialvirus, RSV, ja, wo wir eine große Bedeutung gesehen haben. Natürlich jetzt auch einen Impfstoff haben. Und das ist so meine Hoffnung, dass wir jetzt auch diese Daten wirklich mit nach Deutschland nehmen und die Impfquoten deutlich steigern werden im Bereich RSV, Influenza sowieso, Coronavirus, Pneumokokken sind auch sehr spannende neue Entwicklungen, wo wir auch neue Impfstoffe noch sehen werden. Aber auch da sind die Impfraten ja deutlich unter dem, was wir eigentlich erwarten. Also das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist sicherlich die Implementierung der neuesten Studienergebnisse in die tägliche Praxis. Und da haben wir es natürlich auf der einen Seite mit Biologika zu tun, die wir vom Asthma her gut kennen, die jetzt zum Beispiel auch in das Feld der COPD sozusagen eingeführt werden, wo aber auch nicht so ganz klar ist, bei welchen Patienten man das wann wie einsetzen muss. Wir haben das ja beobachtet bei vielen anderen, sagen wir mal, neuen Therapien. Wir haben es gestern Abend noch diskutiert, als Omalizumab eingeführt wurde. Da war auch erstmal eine lange Zeit eine Periode, wo man sehr sich unsicher war. Und dann irgendwann ist das so exponentiell hochgegangen, wahrscheinlich, weil es sich einfach auch rumgesprochen hat, wie gut es wirkt. Und wir würden das natürlich lieber steuern, so einen Prozess, und auch sinnvoll so eine Markteinführung von neuen Therapieprinzipien begleiten. Aber ja, das ist sicherlich etwas, was wir in Deutschland diskutieren werden und sehen werden, wie wir das gestalten können.